Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern dürfen. Ich denke, viele von uns hören vielleicht alle Sonntag oder oft im Monat Predigten an den Sonntagen, lesen in der Bibel immer wieder, reden mit anderen, was es dann so braucht im Leben, zum Leben im Glauben, was dazugehört. Wir wissen viel. Aber ich glaube, was eben auch ganz wichtig ist, ist auch die Frage, wie lebt man das denn? Oder wie lebt man das Wissen, das wir haben? Wie geht das Leben im Glauben? Und ich bin vor einem Zeit auf die Geschichte gestossen im Alten Testament. Und ich finde, erstens mal ist es eine super Geschichte. Und zweitens ist es auch ein Paradebeispiel, wie man im Glauben lebt. Ich möchte einmal ein bisschen mit reinnehmen. In der Geschichte. Es war so, im Alten Testament, Volk Israel, die Philister, die Hauptfinder eigentlich von den Israeliten damals, die haben wieder einmal das Land Israel belagert. Also es hat im Land verteilt gehabt, diverse Stützpunkte von Philister, und die sind enorm viel gewesen, sind stark gewesen. Der König Saul, der israelitische König, hat sein Heer zusammengezogen, aber weil sie so unterlegen gewesen sind, hat es recht viele Israeliten gehabt, die haben Schiss gehabt. Und die haben sich aus dem Heer ausgeklinkt und sind in Bergen und haben sich versteckt. Wahrscheinlich wäre ich auch einer von denen gewesen. Ich dachte, ja, hast bessere Aussicht, siehst, was läuft. Auf jeden Fall war es dann wirklich nicht mehr lustig gewesen. Am Saul seine Truppe war am Schluss noch 600 Mann gewesen. Also das ist ja nichts, oder? Das ist ja Selbstmordkommando. 600 Mann sind es noch gewesen. Und der Saul und sein Häufchen sind bei Gibea gelagert und haben nichts gemacht. Sie haben einmal gewartet, was passiert. Das heisst, der Saul war passiv. Und es steht im Bibeltext, er ist unter einem Granatöpfelbaum gesessen. Also das klingt jetzt noch gut, oder? So, Granatöpfelbaum. Nicht ein Birnenbaum. Granatöpfel. Und das klingt gemütlich. Aber der Jonathan, sein Sohn, der ist dann gleich mal unruhig geworden. Und er hat zu seinem Waffenträger gesagt, er hat einen Waffenträger gehabt, das war der Königssohn. Folgendes hat er gesagt: Komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Gottlosen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm: Tu alles, was du vorhast. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Also so ein findlicher Posten hat 20 Leute gehabt, oder kann sagen mindestens 20 Leute. Und der Jonathan und der Waffenträger, die sind dann so in die Richtung von so einem Waffenposten unterwegs gewesen. Und irgendwie hat der Jonathan mit Gott ein Zeichen abgemacht. Also das könnt ihr nachlesen, am 1. Samuel 14 steht alles dann ausführlich geschrieben. Ein Zeichen, dass wenn sie zu dem Posten kommen, und der war ein bisschen erhöht gewesen, auf einem Felsen oben, dass wenn dann die Philister oben runterrufen und sagen, bleibt stehen, dann wüssten der Waffenträger und Jonathan, wir haben von Gott keinen Auftrag. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir heil rauskommen aus dieser Sache. Ist nicht mehr gut jetzt. Wenn sie aber würden sagen, kommen wir rauf zu uns, dann wüssten sie, Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Und so sind die beiden Männer also auf der Posten zu. Das ist ja mega spannend. Was passiert jetzt? Kribbeln. Boah. Mutig. Und sie kommen auf der Posten zu. Und dann haben die Philister die beiden Männer gesehen und haben gespottet und gesagt, seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt haben. Kommt herauf und wir werden euch eine Lektion erteilen. Hätten sie gescheiden nicht gesagt. Sie sind nämlich dann aufgekommen. Aufgeklettert, heisst, auf allen Vieren. Und dann ist ganz speziell, dann muss Gott irgendwie seine Hand auf die Philister draufgedrückt haben, die Unsichtbaren. Das heisst nämlich im Vers 13, und sie, die Soldaten, fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. 20 Mal. Also die sind nicht einfach so freiwillig am Boden gelegen und haben gewartet, bis das letzte Stündchen geschlagen hat. Da hat Gott irgendwie übernatürlich eingegriffen. Und dann ist Gott das Nächste gekommen, das Übernatürliche. Nämlich, es heisst dann, dass die Erde angefangen hat beben und zittern. Und Gott hat so den Mut von diesen beiden Männern bestätigt. müsst ihr mal vorstellen, was das in deinen Mann ausgelöst hat. So ein Bestätigungserbeben. Wie so quasi im Rücken haben sie die göttliche Kraft gespürt. Und so, ja, das muss Hammer gewesen sein. Gott steht hinter uns. Und dann ist durch das Erdbeben und das Zittern ist im Lager der Philister ist ein Tumult ausgebrochen. Panik, ein Durcheinander. Und sie haben angefangen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Auch das muss, also das kannst du nicht erklären. Das muss irgendwie auch Gott geführt haben. Und es hat natürlich einen riesen Kriegslärm gegeben. Das hat man weit gehört. Und irgendwann hat der Saul das mitbekommen, dass das so ein Kriegslärm ist. Ich dachte, was ist denn los? Haben die einen Knall? Was machen die? Wir sind ja gar nicht dort, wir sind da. Und er wollte wissen, wer fehlt von unserem Lager. Und wer hat gefehlt? Sein eigener Sohn, der Jonathan und der Waffenträger. Und der Tumult ist noch grösser geworden. Und irgendwann hat der Saul das Gefühl gehabt, also wir können ja mal nicht übergehen. Also er hat mit seinen 600 Leuten hat sich aufgemacht und hat gedacht, wir greifen in das Geschehen ein. Also schon auch, kann man sagen, ist auch mutig, oder? Und wo sie ankommen, die 600 Leute, sehen sie, die Philister sich gegenseitig erschlagen haben und ein riesen Durcheinander geherrscht hat. Und es ist ganz spannend, in der Bibel, da steht, es habe Israeliten gehabt, die haben vorher schon gewechselt zu den Philistern. Die haben wir gern, oder? Die haben also bei den Philistern gekämpft und wo der Tumult jetzt ausgebrochen ist, haben die zurückgewechselt zu Israel. Das hätte ich auch gemacht, das ist logisch. Oder? Und haben jetzt wieder für Israel gekämpft. Und die Lage der Philister ist immer schlechter geworden. Und irgendwie haben dann die vielen Soldaten von Israel, die in den Felsen versteckt waren, die haben das irgendwie mitbekommen. Und dann sind sie aufgestanden. Ja, der Sieg gehört uns, wir haben es schon immer gewusst, wir kämpfen jetzt auch mit. Und sind alle Führer sind auch gekämpft. Aber erst, als die Philister eigentlich schon fast auf der Flucht waren. Okay. Und so hat Israel die Philister vernichtend geschlagen. Die Übermacht. Und wir haben auch gesehen, in dieser Zeit hat nur der Saul und der Jonathan ein Schwert aus Metall. Alle anderen Israeliten hatten keine Metallschwerter. Das könnt ihr alles nachlesen. Die Philister schon, die waren mega ausgerüstet. Gott hat einen riesigen Sieg geschenkt. Alles ausgelöst, weil der Jonathan im Glauben gelebt hat. Komm, lasst uns hinübergehen. Komm, lasst uns hinübergehen, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und das ist für mich Leben im Glauben. Kommt, wir gehen mal probieren, vielleicht macht Gott etwas für uns. Der hat es im Voraus nicht gewusst. Als er angelaufen ist, hat er keine Ahnung, was passiert jetzt. Hätte er können sein, dass Gott sagt, nein, ist jetzt heute nichts gewesen. Schau, dass du wieder zurückkommst, okay? Das ist Leben im Glauben. Wer im Glauben lebt, der wartet nicht, bis der Sieg sichtbar ist oder schon fast sichtbar und dann kommt er, ja, sondern der wird aktiv voran. Er versucht etwas ganz eng mit Gott verbunden, will schauen, ob Jesus irgendwo Türen auftut. Also der Jonathan, der beeindruckt mich total. Ganz ein eindrücklicher Mann. Er hätte nicht können, das ganze Heer in den Kampf führen. Er war ja nicht der König gewesen. Aber was er konnte, hat er gemacht. Irgendwo in einer Ecke der Finden so ein Gefecht anzetteln, im Vertrauen darauf, dass Gott auch durch wenige helfen kann. Der Glaube ist belohnt worden. Der Glaube von Jonathan wie auch der Glaube vom Waffenträger zeigen, das ist alles, was Gott will. Ein bisschen Glauben. Das hat er willen. Aber das hat es wirklich gebraucht. Aber dann hat Gott mega Grosses gemacht. In diesem Text haben wir vier Personengruppen. Oder vier Personen. Ja, Gruppen. Der Jonathan, dann haben wir den Waffenträger, wir haben den Saul und seine 600 Soldaten und wir haben die ängstlichen Soldaten, die sich versteckt haben im Gebirge. Und ich würde mal gerne da durchgehen bei diesen vier Gruppen und wir schauen, was heisst das für uns, was Leben im Glauben bedeutet. Der Jonathan, der hat sich nicht bequem gemacht, unter einem Granatäpfelbaum. Der Jonathan hat gesagt, nein, ich ergreife die Initiative für Gott. Das Sache, wir können doch nicht einfach da hocken. Wir müssen doch etwas machen. Gott ist allmächtig, der kann etwas machen mit uns, sofern wir uns brauchen lassen. Und er hat in dem riesigen Heer von den Philistern nichts entgegenzusetzen gehabt. Aber er hat gewusst, dass die Grösse vom feindlichen Heer kein Maßstab ist, ob Gott jetzt etwas machen kann oder nicht. Und er hat das Zeichen bekommen von Gott, Aber erst, als er unterwegs war. Also, und das ist ja krass. Und dann ist er aufgeklettert dort, wo die gerufen haben, komm rauf. Aufgeklettert, dort oben 20 schwer bewaffnete Männer. Und sie sind das Zweite und er hat keine Ahnung gehabt, wie Gott das jetzt macht, dass er ihm hilft. Also, das muss ich auch noch zuerst mal, hä? Krass. Aber so hat er Gott so stark erfahren. Und Leben im Glauben, das ist Leben im Glauben. Aktiv werden und abchecken, ob Gott etwas will tun. Und zwar egal, wie gross das Erfolgsaussichten sind, menschlich gesehen. Und der Besatz, der eine Satz da, der bewegt mich ziemlich. Ich finde, das ist mit dem Text, der bewegt mich. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und das vielleicht, dass er der Gedanke, vielleicht macht er etwas. Denkt, hey, wenn ich jetzt hocken bleibe, das ist eine Verschwendung. Er würde vielleicht etwas machen und ich verhindere es, indem ich hocken bleibe. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Wenn du deinem Glauben neu beleben willst, dann rechne doch ganz neu auch mit Gottes Lenken, mit seinen Möglichkeiten. Vielleicht will er etwas tun durch dich, wenn du gehst prüfen. Wenn du mal schaust, ist da eine offene Tür. Wenn du nicht schaust, macht er es nicht. Definitiv nicht. Aber wenn du prüfst, vielleicht macht er etwas. Ich denke da an den Fegi Summiswald. Lange Jahre war ein Pastorenkollege von mir, der Matthias Murhofer. Und das ist ja, wenn man schaut, dass der Nebel kommt daher, das ist wirklich ein Unikum. Sehr ein gesegneter Mann. Und die sind dort in einer Gemeinde, in Räumlichkeit, und sie haben keinen Platz mehr gehabt. Sie sind immer mitgewachsen. Und dann haben sie gebetet mit dem Weltmeister. Was können wir machen? Und wisst ihr, was sie haben können machen? Sie haben die katholische Kirche gekauft vor Ort. Also Gebäude natürlich. Gebäulichkeiten. Weil ich selbst so am Aussterben gsi und es ist ein modernes katholisches Gebäude, also nicht typisch. Und sie hat es können kaufen. Gott hat es geschenkt. Also sie haben nicht besonders viel Geld gehabt, als gemeint. Oder ich denke an die FG Altdorf, Inlandmissionsgemeinde. Und dort hat Gott einen gläubigen Investor geschenkt, der hat es mit in Altdorf ein Stück Land gekauft und hat ein Gebäude draufgestellt mit einem schönen Saal, mit dem Indoor-Spielplatz und mit dem Restaurant, wo der FG Altdorf betreibt, mit drin im Kuchen. Es ist der Hammer, oder? Wenn jetzt die Gemeinde dort das nicht austestet hat, nicht probiert hat, dann wären sie vielleicht heute noch am Betten. Also sie haben den Impuls bekommen und haben gesagt, jetzt probieren wir. Als Betten braucht es dann unbedingt auch, oder? Und nochmal zu dem Matthias Murhofer. Ein anderes Mal hat er probiert, ein Hotel zu kaufen, für so Jugendlager durchzuführen. Er hat gedacht, du, ich schaue mal, ob Gott etwas will tun. Also so wie der Jonathan. Und Gott hat nicht wollen. Es hat nicht geklappt. Das ist okay, oder? Aber er hat es probiert. Und das ist echt super. Und ich möchte uns Mut machen. Werden wir aktiv im Leben, versuchen wir gewisse Sachen. Checken wir ab, ob Gott etwas will tun, wo vielleicht auch das Übliche sprengt. Und dazu ist es auch wichtig, dass wir uns von Jesus inspirieren lassen. Also ich meine, dass wir offen sind im Alltag für seine Impulse. Ich meine, der Jonathan war schon dort und hat irgendeinen Impuls bekommen. Jetzt gehst du nicht hin. Das ist ja ein krasser Impuls. Aber er hat den aufgenommen und ist dann aufgestanden. Wenn wir uns bewusst für die Führung von Gott öffnen und auch um so Impulse beten, ich bin überzeugt, er wird uns so Impulse geben. Mach jetzt das auch, mach dieses. Und das ist ja dann auch so ein bisschen auschecken. Was ist jetzt von mir selber, was ist von Gott? Und wenn wir es aber nicht nie machen, wenn wir die Impulse einfach unterdrücken, dann werden die Impulse aufhören. Wieso, was soll Gott uns Impulse geben, wenn wir es nie machen? Klar, und dann muss ich natürlich auch unter dem Granatöpfelbaum hinterher kräsmen, das gemütliche Mättchen verlassen. Aber dann kann ich Sieg erleben. Und ich denke, wir müssen auch nicht auf die riesigen, grossen Glaubensimpulse warten. Und dann machen wir es dann. Gott ist ja gnädig. Er fängt ja mit uns auch klein an, im Alltag. Und dort fängt es wirklich an, dass wir im Alltag probieren, so kleine Impulse aufzunehmen und das einfach zu machen. Wir haben am Donnerstag bei den Goldies haben wir genau das Thema gehabt. Und es war hammerspannend, was da zusammengetragen worden ist. Und unsere Inge Hering hat so etwas erlebt, und ich finde, genau dort, um das geht's. so im Alltag rein, wie sie das so Impuls aufgenommen, also überkommen hat und aufgenommen hat. Und ich habe sie gefragt, Dinge, ich komme doch gerade führen. Ich habe sie gefragt, ob sie uns das würde erzählen heute Morgen. Und sie hat gesagt, ja.
Hallo zusammen. Ja, das war vor einem Jahr gewesen. Ich habe das der Oldies am Donnerstag erzählt. Mein Wunsch ist wirklich auch, ich möchte Gott im Alltag erleben. Und die Frage ist ja von uns allen eigentlich, wie hört man Gottes Stimme? Man kann ja viel Gutes machen, aber was ist wirklich das, was Gott will? Und ich habe gelesen, dass Gott so praktisch in den ersten 10 Sekunden, wenn man etwas entscheiden sollte, der ist, der redet. Gott ist nie der, der am letzten redet. Gott ist der mit der leiseligen Stimme, der zuerst etwas sagt. Und dann überfallen uns aber all die anderen Gedanken, die negativen. Und so ist es mir auch oft gegangen und euch vielleicht auch. Da dachte ich, ja, das ist unmöglich, das kannst du doch nicht machen. Und ja, was würden die anderen denken? Und ich habe dann einfach gesagt, Herr, ich will das wirklich lernen. Ich will ein Segen für dich sein und ich will auf deine Stimme hören können. Letztes Jahr im Juni hat unsere zweitälteste Enkeltochter die Abschlussprüfung die LAB für MP, also medizinisch-technische Assistentin bei einem Arzt. Und es ist ihr letzter Tag gewesen und wir haben so einen Familienchat und da hat sie immer wieder drin geschrieben gehabt und mir auch immer ermutigt und gemacht und die ganze Familie ist da beteiligt gewesen. Und ich habe gewusst, es ist der letzte Tag, ich habe betet für sie und ich bin mitten am Posten in einem Laden, wo das Handy läutet. Und also das Handy ist ja ganz leislich, das hört man nicht, aber ich kann so einen Schritt zählen und der vibriert, wenn etwas kommt. Und dann habe ich drauf geschaut, ah, Chiara, ja, das muss ich schauen, die Tasche aufgemacht, das Handy rausgenommen. Und dann hat sie drauf geschrieben, ich habe es geschafft, liebe Familie, und danke vielmals für die Gebete und so weiter. Und mein erster Gedanke war, wow, danke Herr Jesus, jetzt sollte ich einen Blumenstrauß posten und zu ihr bringen. Und dann hat es mich überrollt. Ja, kannst du denken, wenn die jetzt schreibt, dann ist sie ja noch in der Schule und dann hat sie wahrscheinlich gerade erst das Tram genommen. Ich habe gewusst, sie muss wieder arbeiten, sie hat nur einen halben Tag Prüfung gehabt. Aber wenn sie dann in den Laden kommt und dann sind da lauter Patienten und dann komme ich als alte Frau und will sie da umarmen. So, wisst ihr, wie man im Fernsehen einmal sieht, die stolze Mutter, die ihrem Sohn nachrennt und so. Und denkt, nein, das will ich auch nicht, ich will nicht an ihr hängen. Aber ja, so ermutigen. Und dann ist es wie so eine Flash gsi. Hallo? Jetzt hast du gerade die Stimme gehört, solltest du es machen und schon wieder los ist auf all die negativen Stimmen. Ich bin in die Blumenabteilung, habe einen Strauß gepostet, habe mich auf meine Rolle gesetzt und bin zu dieser Arztpraxis gefahren. Und was soll ich sagen? Ich mache die Türen auf und sie steht hinter dem Tresen, also nicht in der Schule, sie ist da gewesen und ihr ist schier alles runtergefallen. Sie hat gesagt, nein, Oma, du und Blumen. Ich habe noch nie Blumen bekommen. Und das ist das Schöne. Schönste, weißt du, es haben so viele Texte, aber du bist selber gekommen, du bist da. Und wir haben uns können umarmen und ich konnte ihre Blumen können übergeben. Und sie ist so gesegnet und hat das überall umeinander erzählt. Und für mich, es ist eine Kleinigkeit, aber es war so eine mega Ermutigung gewesen. Genau, Gott hat es gesagt und ich habe jemandem Gutes da. Und wer weiß, was aus dem allem kann entstehen kann. Und ich möchte uns ermutigen, das auch so zu machen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Inge. Was ich bei dem Zeugnis einfach auch ganz speziell angesprochen hat, also ganz persönlich, wo das Enkel gesagt hat, das ist der erste Blumenstrauß, den ich bekommen habe. Und ich habe gedacht, wow, wisst ihr was? Ich habe gerade gedacht, ich möchte der sein, der meiner Tochter den ersten Blumenstrauß schenkt. Ja, wirklich. Also schenken der Jael Jahr nie einen Blumenstrauß. Bevor, die müssen von mir absprechen zuerst. Ich will der Erste. Ich denke, es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen unrealistisch früh, aber so, ich weiss nicht, vielleicht so 3-4 Jahre oder so. Also, nehmen wir euch, meint es ernst. Was auch noch eindrücklich war, eine andere Frau hat auch noch erzählt, am letzten Donnerstag, wie sie auch, es ist im März gegangen, in Zahlstätte, und hat dort einen schönen Blumenstrauß gekauft für sich, und plötzlich hat sie auch den Impuls gehabt, kaufen wir einen zweiten. Und sie hat zuerst gedacht, was ist denn das? Also, okay. Dann hat sie einen zweiten genommen und sie ist dann so mit dem Velo und zwei Blumensträußen heimgelaufen. Sie hat nicht mehr können fahren. Und kurz bevor sie daheim ist, kommt gerade ihre Nachbarin, die kurz vorher ihren Mann verloren hat. Und dann hat sie gerade gewusst, ja, der ist jetzt für die Frau. Und die Frau hat fest Freude gehabt. Und sie hat dann gesagt, es sei auch eindrücklich gewesen, aber eine Woche später hat sie mit einer Freundin abgemacht in Zürich. Und dann hat die Freundin ihr einen Blumenstrauß gebracht. Und zwar genau den gleichen. die sie verschenkt hat, vom gleichen also Blumenhändler gekauft. Also, ich glaube, wenn wir so Impuls wahrnehmen und danach handeln, können wir ganz viel Ermutigung erleben. Ich habe vor einer Zeit bin ich im Keller unten und habe geräumt und bin auf Material gestossen von mir vom Kumpf unten, als ich 16 gsi bin. Da rief mir der Kirche zu Rütti. Und da bin ich auch, hat mich der Glaube überhaupt nicht interessiert. Und ich habe gesehen, das Material war teilweise sehr evangelistisch gewesen. Und ich habe gedacht, wow, was? Johannes 3,16 und so Vers haben wir angeschaut. Ich habe richtig Freude gehabt. Ich dachte, ich habe dem Pfarrer, glaube ich, schon ziemlich unrecht in meinen Gedanken. Und habe dann gefunden, also dann ist eben der Impuls gekommen. Hey, jetzt meldest du dich bei dem Pfarrer und sagst ihm Danke. Und ich habe dann gefunden, okay, ja, wieso auch nicht? Man findet ja über Google so also einen Pfarrer noch gleich mal im Kanton Zürich. Und habe mich dann mit ihm gemeldet und es hat ganz einen herzigen Mail-Kontakt gegeben. Also, es war jetzt wirklich nicht die grosse Glaubenstat gewesen. Aber ich glaube, wie dort fängt es wie an. Dass wir im Kleinen sagen, Jesus, ich bin bereit, mich von dir leiten zu lassen. Ich will lernen, diesen Impulsen nachzugehen. Und dann kann man nämlich dann auch anfangen, grösser zu denken und mutiger. Und dass wir bereit sind, wirklich dann auch Glaubensschritte zu wagen. Zu prüfen, ob Jesus das von mir will und dann das wirklich zu wagen. Weil die Bibel ist ja voll von so krassen Beispielen. Und ich denke, es ist gut, wenn das auch bei uns anfängt vorzukommen, in einem wachsenden Ausmaß. Und dann kommen wir zum Waffenträger von Jonathan. Der ist für mich der Inbegriff von Vertrauen. Er sagt, das ist auch so ein gewaltiger Satz, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Was für ein Vertrauen von dem Waffenträger. Was für ein Vertrauen, weil er selber hat ja den Impuls wahrscheinlich nicht bekommen von Gott. Er hat seinem Herr, seinem Jonathan, hat er vertraut und am Gott vom Jonathan, weil er das Leben vorher schon gesehen hat und kennt hat. Er hat gesagt, hey, dem kann man vertrauen. Ich komme mit. Mach, was du willst, ich bin dabei. So Leute sind Gold wert. So Leute sind Gold wert. Wir wissen nicht, was ohne den Waffenträger passiert wäre. Wie viel Gutes im Reich Gottes ist schon entstanden, weil es Leute gegeben hat, die gesagt haben, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Das ist auch Leben im Glauben. Das ist auch Leben im Glauben. Hey, ich bin dabei, ich gehe mit. Nicht so immer die Kritischen, so, ja, das soll ich eh nicht und so, oh, ich weiß nicht. Ich habe es immer gewusst, wenn es dann nicht funktioniert. Das Netzwerk Schweiz, habt ihr vielleicht auch schon gehört, das Netzwerk Schweiz hat vor 4 Jahren eine grosse Glaubenstat initiiert. Es ist ja in den 80er, bis der 80er Jahre, 70er, 80er Jahre, sind grosse Evangelisationen, Hallstadien und so, das war normal gewesen. 90er Jahre hat das dann abgeflaut und in den 2000er Jahren ist es, hat man gesagt, das funktioniert nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Und dann haben die angefangen denken und sich leiten lassen und gesagt, hey, mal, das kann wieder werden. Und sie haben Musical-Evangelisation live on stage angedenkt. Budgetierter Kostenpunkt, also jetzt in Bülach, Zürich-Unterland, dort hat es angefangen, budgetierter Kostenpunkt über 140'000 Franken. Musical, also Musik, Theater und sehr evangelistische Botschaft. Und das Netzwerk hat eine Defizitgarantie übernommen. Gesagt, hey Leute, wenn es in die Hose geht finanziell, wir tragen es. Und die haben auch nicht so viel Geld gehabt. 13 Gemeinden im Zürich Unterland haben gesagt, okay, wir sind dabei. Tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir. Wir sind mit dir in allem, was du vorhast. Also wir sind dabei. 13 Gemeinden sind so die Waffenträger gewesen. Haben gesagt, hey, wir lassen es brauchen. Und das Live on Stage, 2014, ist ein Riesensegen geworden. Es hat an gewissen Freitagabend, Samstagabend, man hat Leute müssen heimschicken, weil die Stadthalle aus allen Nöten geplatzt ist. Über 1000 Leute. Und es ist wirklich krass, die Leute sind vom ganzen Zürich-Unterland angepilgert. Und dann bist du dort reingehockt und hast das Evangelium in seiner Deutlichkeit gehört, was du dir nicht vorstellen kannst. Ich dachte, hey, gibt es das heutzutage noch? Das war absolut der Hammer. Und es sind etwa 100 Leute zum Glauben gekommen. Und ich weiss natürlich nicht in die Herzen, hinein, aber ich nehme an, dass die meisten von denen das wirklich ernst gemeint haben. Und, so nebenbei noch erwähnt, es hat noch einen Gewinn gegeben, finanziell. Und was ich schon gehört habe, ich hoffe, es wird, dass scheinbar jetzt angedenkt sei, dass im 2020 oder ungefähr so in Zürich auch das Live on Stage durchführen sollte. Also, könnt ihr schon mal vormerken, dort müssen wir voll einhängen. Und ein Waffenträger sein, wie es der Jonathan sein Waffenträger war. Vielleicht bist du ja nicht der Initiative-Typ wie der Jonathan. Denkst du, ja, ich bin halt nicht so der, der zuvorderst. Good News, musst du gar nicht sein. Waffenträger werden auch gebraucht, so einen wie der Jonathan hatte. Dass wir im Vertrauen mitgehen. Zum Beispiel, dass du vielleicht deine Leitung, das Leitungsteam, einfach unterstützt und sagst, hey, ich gehe mit euch. Wenn ich jetzt selber nicht vorausgehen würde, und wenn es ein bisschen unsicher vielleicht ist oder Mut braucht, ich stehe hinter euch, weil ich vertraue euch. Was für ein Segen. Und gerade das mit dem Vertrauen, das ist ja das, was schon manchmal ein bisschen herausfordernd ist für uns Schweizer oder die in der Schweiz leben. Ja, wir sind auf Sicherheit bedacht. Und ich befürchte, dass das manchmal auch ein Grund ist, warum wir Gott weniger erleben. Dass wir zu fest von unserem Verstand uns leiten lassen, wie es vorher Dinge gesagt hat. Oder gerade die Gedanken, die kommen und alles relativieren. Gott, die nicht, schwierig und da. Aber Sprüche 3, Vers 5 sagt uns das. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Also das heisst nicht, dass man den Verstand ausschalten soll. Aber in den Situationen, wo wir jetzt da sind, wo Gott konkret leidet, dort sollen wir den Verstand zurückstellen. Wagemutige Glaubensschritte, das ist mir jetzt schon wichtig. Also man soll jetzt nicht irgendwie da zum Fenster rausgumpen und sagen, Jesus, fang mich auf. Also wagemutige Glaubensschritte, die müssen in enger Anlehnung an Jesus passieren, in einer engen Beziehung. Also die Grossen, wenn die Kleinen, jetzt gerade die Beispiel mit dem Blumenstrauß, also ich finde, hey, mach einfach mal. Was kannst du verlieren außer 40, 50 Franken? Das ist nicht so tragisch. Aber bei den Grossen, glaube ich, grossen Glaubensschritten ist es sicher gut, wenn wir uns von Jesus wirklich geführt wissen. Und dann haben wir den Saul. Der Saul ist passiv und chillig unter dem Bäumchen gelegen und hat nicht recht gewusst, was er soll. Er hat den Ist-Stand im Moment wie akzeptiert. Dort war es viel gemütlicher unter dem Baum, als es der Jonathan hatte. Und das soll nicht die Lebenshaltung sein von einem Christ. So ein Durchchillen. Das Neue Testament zeigt uns nämlich etwas ziemlich Ernstes. Wir leben in einem geistlichen Kampf. Geistlicher Kampf. Es ist nicht gedacht, dass wir es uns wie der Saul gemütlich machen, weil wer das anfängt, der hat auch schon verloren. Jeder, der Ja sagt zu Jesus, kommt in dem Moment einen erbitterten Feind über. Den Teufel. Und ich meine, da können wir jetzt auch wieder reden und uns winden, wenn wir wollen. Es ist eine Tatsache und die ist so. Und der Feind, der will uns außer Gefecht setzen. Und der Feind kann uns nicht außer Gefecht setzen, wenn wir in der Herde bleiben. Oder das Schäfchen in der Herde bleibt, ist geschützt durch den Hirt. Und wenn wir in der Gemeinde bleiben, auch ganz praktisch, und das meine ich jetzt auch räumlich, wenn wir dabei sind, wenn wir ein Teil der Gemeinschaft sind, dann kann uns der Teufel nicht angreifen. Natürlich gibt es noch mehr Aspekte, die man da muss beachten, aber das ist einer davon. Und der Feind will uns außer Gefecht setzen. Und er probiert es zum Teil auch, indem er uns kann geistlich einschlafen lassen. Und ich denke, das ist etwas, wo wir wahrscheinlich alle wissen. Und gleich stehen wir in der Gefahr, dass wir es irgendwie, wir können sonst nicht das Leben einrichten probieren, dort und da, und Hobbys, und dass es gut geht. Und irgendwo hat dann der Glaube auch noch ein Plätzchen. So weit, wie es noch Platz hat, und der kommt auch noch vor. Ihr Lieben, das ist nicht Glaubenskampf. Das ist nicht geistlicher Kampf, so wie es die Bibel sagt. Das wird es heikel. Und manchmal haben wir vielleicht auch den Eindruck, wenn man irgendwo angefragt wird für einen Dienst oder für ein Projekt oder wenn es darum geht, an einem Anlass teilzunehmen und man den Eindruck hat, ja, es wäre schon noch gut, wäre schon nicht schlecht. Und man hat das Gefühl, ja gut, jetzt hätte ich noch andere. Es können ja andere, es wird sicher irgendjemand anderes das übernehmen. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal gedacht. Und wisst ihr was? Ich habe schon so oft erlebt, dass kein anderer auftaucht ist. Kein anderer. Und das ist ein Teil von dem Glaubenskampf. Interessant finde ich auch, dass der Jonathan seinem Vater nichts gesagt hat von dieser Aktion. Warum echt? Warum hat er dem nichts gesagt? Wahrscheinlich hat der Vater gesagt, er ist ein Knall. das ist Selbstmord, du gehst mir nicht, Bub. Also ich hätte das wahrscheinlich gesagt als Vater. Und der Jonathan hat sich nicht wollen zurückhalten lassen vom Unglauben von seinem Vater. Und da können wir jetzt gerade das Umkehren. Vielleicht hat der Jonathan ja seinen Vater auch schon ein paar Mal erlebt in die Richtung. Und jetzt können wir es umkehren. Wir wollen ermutiger sein. Wir wollen andere ermutigen, nicht zurückbinden. Ja, es geht eh nicht, komm, hör auf. Das ist eine blöde Idee. Sondern, dass man nicht schnell gerade zurückbindet, sondern ermutigt. Dass man vielleicht gerade den Ehepartner auch ermutigt, etwas zu prüfen, eine Idee zu prüfen. Ja, wir schauen mal an. Vielleicht ist er eher unsicher. Das kann ich ja nicht machen. Man muss nicht schnell sagen, nein, jetzt probieren wir es mal, schauen es mal an. Prüfen. Oder einen Blick auf die Kinder. Ich meine, Kinder haben ja manchmal schon lustige Ideen. Oder? Das ist ja wirklich lustig. Und wir können als Erwachsene meistens besser einschätzen, ob etwas eine Schnapsidee ist oder ob etwas funktioniert. Und trotzdem ist es manchmal gut, wenn man nicht schnell gerade die Kinderidee abschneidet. Weil, ich meine, wie viel von uns hätte dem Jonathan geraten, er soll das machen? Wahrscheinlich fast niemand. Und manchmal macht Gott etwas mit unseren Kindern, wo wir nicht so würden sehen im Voraus. Ich denke an ein Beispiel vor etwa 3 Jahren in der Gemeinde Bülach, wo sie sind, hat es 2 7-Jährige gehabt. Die haben die Idee gehabt, wir könnten jetzt Geld sammeln für die Erdbebenopfer von Indien. Im Gottesdienst, oder in ein paar Gottesdiensten. Und man dachte, ja, das ist noch schön, herzig, oder so ein paar Fränkchen. Da haben die dann angefangen, also Bändchen zu machen und verteilen und sind immer mehr Kinder dazugekommen. Am Schluss haben sie über 1000 Franken gesammelt. Das können sie schicken. Krass. Nur wegen diesen 2 7-Jährigen. Keiner von den Erwachsenen wäre auf die Idee gekommen, etwas zu machen. Aber die 2 7-Jährigen. Mega. Also, tun wir Ideen nicht schnell ersticken im Keim. Es gibt es manchmal schon, dass man sagt, du, das ist jetzt wirklich, glaube ich, nicht gut. Oder? Aber nicht schnell. Dann haben wir zuletzt noch die ängstlichen Soldaten. Die sich im hintersten Loch versteckt haben, die sind dann aus den Löchern gekrochen, wo die Philister geflüchtet sind. Oh, dann haben sie dann aufhören bekommen. Ja, wir haben es ja immer gewusst. Wir sind Sieger mit Jesus, mit Gott natürlich. Ja, super. Das ist nicht Leben im Glauben. Also es ist gut, sind sie reingekommen. Also es ist ja gut, sind sie reingekommen. Aber es ist nicht Leben im Glauben. Es ist eigentlich Leben in der Absicherung. Also die 4 Gruppen haben wir. Und ich möchte euch mal fragen, ich möchte dich fragen, zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Das finde ich schnell beantwortet. Also ich möchte zu der ersten oder zu der zweiten gehören. Die zweite wäre voll okay für mich. Ich müsste nicht unbedingt die erste sein, aber die erste oder zweite wäre voll gut. Und das Gute ist, Gott kann dich verändern. Gott kann dich zu einem Jonathan machen. Gott kann dich zu einem Waffenträger machen. Wenn du vielleicht jetzt kennen bist, er kann uns verändern. Und was auch ein cooler Gedanke ist, Gott kann deinen Sohn und deine Tochter zu einem Jonathan machen. Oder vielleicht bist du in einem Waffenträger und denkst, ja, was kann ich schon? Er kann dich brauchen, dass dein Kind ein Jonathan wird. Mega cooler Gedanke. Super wertvoll. Er kann uns verändern, dass wir Sieg erleben mit Jesus. Jesus hat nämlich, als er am Kreuz gehangen ist, den Sieg errungen über die Sünde, die Macht der Sünde, die uns bedrängen will, hat er überwunden. Jesus hat am Kreuz den Tod überwunden und die Macht vom Teufel. Jesus hat gesiegt. Und den Sieg hat er bewiesen in seiner Auferstehung. Und du und ich, wir können Anteil haben an diesem Sieg, indem wir Jesus persönlich kennenlernen. Dass wir Jesus unsere Lebensschuld bringen. Sagen, es tut mir so leid für meine Schuld, die ich dich abgelehnt habe. Und er vergibt uns. Und dass wir ihn einladen in unser Leben und kommen das Siegesleben über. Das ist jetzt nicht eins, wo wir immer souverän sind. Aber es ist eins, wo wir mit Jesus wachsen und üben, wie man diesen Sieg auch lebt. Wie ermutigend, wenn wir das erfahren. Wie ermutigend. Und was für eine Wirkung hat das auf unsere Kinder? Mega. Übrigens, das heisst jetzt nicht, dass man nie Angst haben darf. Also ich habe also ich denke, ich bin auch bei einem, der keine Angst hat. So ein Beispiel: Vor einem Zeitli hat mich der Redaktor vom Zeitschrift fvg.ch gefragt, ob ich einen Artikel schreibe. Also er hat das Mail geschickt und ich habe gedacht, nein, wieso hat das denn mich gefragt? Boah, nein, dann habe ich überlegt, wer liest das alles? Wie viele Pastoren, die können das eh alle besser als ich, und Theologen. Also. Und ich habe dann gedacht, also ich warte mit der Zusage, ich überlege mir etwas und wenn ich eine Idee habe, dann sage ich ja. Hä? Klingt gut, oder? Ist das Leben im Glauben? Das Leben in der Absicherung. Und der Redaktor hat mich dann liebevoll, also meinen Glaubensmut, hinterfragt. Und ich habe gefunden, ja, eigentlich hat er ja schon recht. Interessanterweise habe ich mich gerade mit dem Text befasst in dieser Zeit vom Leben im Glauben. Und ich habe dann geschrieben, okay, ich mache es, ich sage zu, auch ohne Idee. Ohne Challenge wird es ja langweilig. Oder? Ohne Herausforderung, das ist wirklich, ohne Herausforderung wird dein Glaube langweilig. Und wisst ihr warum? Weil der Glaube nicht gebraucht wird. Es ist ja gleich, wie wenn jemand Muskeln trainiert. Oder ein Muskel, der nicht mehr trainiert wird, der wird schlaff, schläffer am schlechtesten. Der ist nicht mehr spannend, mit dem kannst du nicht mehr viel machen. Aber wenn du den aufbaust, dann merkst du, boah, sieht vielleicht noch gut aus und kann etwas bewegen. Und das ist eigentlich auch der Glaube. Darum ist es so wichtig, dass wir den Glauben trainieren. Wie ein Muskel, der muss immer mal zum Spiel kommen. Und wenn ich nur das mache, was abgesichert ist, dann braucht es den Glauben nicht. Ist ja ein bisschen blöd, oder? Ist das so blöd? Wäre doch viel einfacher, wenn es abgesichert wäre. Dann würde man es viel eher machen. Aber es braucht den Glauben. Sonst wird es eigentlich langweilig. Der begeistert uns ja auch nicht. Aber was für mich auch ganz eine gute Nachricht ist, Gott kann auch Angsthasen brauchen. Vielleicht bist du manchmal auch einer. Oder wenn er uns rausruft aus den Löchern und man wagt zwischendurch mal nach so strecken und das nächste Mal noch ein bisschen mehr und das dritte Mal noch ein bisschen mehr. Und irgendwann merkt man, hey, ehrlich, ich bin vielleicht immer ein Angsthase, aber ich benehme mich jetzt nicht mehr wie einer. Das ist eigentlich schlecht, oder? Ich benehme mich jetzt wie ein mutiger Christ. Wir haben gesehen, in diesem Text sind vier Bereiche. Oder man kann sagen, so vier Sachen. Und wo wir uns anstecken lassen können. Jonathan, das ist der, der für uns steht, aus einer engen Beziehung zu Jesus mutige, aktive Schritte zu tun. Glaubensaktionen initiieren. Einmal gegen den Verstand etwas machen. Dann der Waffenträger, der sagt, hey, ich bin dabei. Hey, ich glaube an dich, ich helfe dir mit, ich packe an. Dann auch bereit sein, einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Und das heisst auch Prioritäten überdenken im Leben. Wirklich bewusst sein, hey, was ich mache, hat einen Einfluss auf mein Leben und auf meine Angriffsfläche dem Widersacher gegenüber. Also geistlichen Kampf so denken, wie es gut ist für Gott her. Und auch dann den Gedanken ermutiger zu sein. Das heisst nicht, dass wir immer Ja und Amen sagen. Muss vielleicht auch mal jemand zurückpfeifen oder jemand ermahnen im Sinne von, hey, du, das ist vielleicht ein bisschen heikel. Aber wirklich nicht zu schnell. Und das wie gut auch mein Gebet absichern, ob ich jetzt Nein sagen soll. Oder einfach mal, komm, wir gehen mal miteinander und schauen mal, was passiert. Ich bin da, ich bin an deiner Seite. Ermutiger. Ich denke, das sind Bilder und Hilfen für ein Leben im Sieg. Und in weniger als 5 Wochen findet der Glaubensgrundkurs statt. 6 Übungen. Und ich habe gedacht, das werde ich jetzt auch so ein Projekt. Komm, wir probieren mal, ob Gott etwas will tun durch uns. Vielleicht, dass wir jemanden, einen Freund ansprechen, einen Arbeitskollegen, sagt, du, schau, das ist ein interessanter Kurs, kommst du mit, ich komme auch. Mal schauen, will Gott etwas tun. Also ich würde mich mega freuen, wenn wir miteinander leben können, wie ein Sieg entsteht, wie etwas passiert, dass Menschen ganz fest bewegt werden von dem guten Jesus. Und das ermutigt uns dann auch noch mehr, ein Leben im Glauben zu führen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte vielmal danken sagen für den Jonathan, dass es den Mann gegeben hat. Auch für den Waffenträger, die uns heute noch, irgendwie 3000 Jahre später, noch Vorbilder sind. Und uns können inspirieren und uns können Mut machen. Und Herr Jesus, du weißt genau, wo wir stehen. Du weißt, was wir vor uns haben, welcher Schritt dran ist. Welcher Glaubensschritt. Und ich bitte dich so fest, hilf, dass wir mutig sein können. Dass wir hören, was du von uns willst. und dass wir den Mut haben können, diesen Schritt zu tun. Und ich bitte dich auch für mich, für uns alle, hilf du uns, noch mehr und neu auf deine Impulse zu hören, wo du im Alltag sitzt. Wo du etwas willst du uns, und es ist so viel schon nicht passiert, weil ich nicht gehört habe. Oder weil wir nicht gehört haben. Ich bitte dich gerade für die kommende Woche, hilf du uns, schenke uns Impulse und hilf uns, die zu hören und umzusetzen. Und nachher einander zu erzählen. Danke viel, viel mal. Amen.